Klartext, der Aschur-Talk mit der Nicoletta Cimino. Klartext wird euch präsentiert von Klaus und Kappeler AG in Brück, eurem Photovoltaik-Spezialist. Ob Planung, Neuinstallation oder Unterhalt, alles aus einer Hand für eine leistungsstarke PV-Anlage. Mehr unter g-k.ch.
Willkommen zum Klartext im Aschur-Talk auf Radio Kanal 3 und als Podcast. Jede Woche rede ich eine ganze Stunde lang mit interessanten Menschen, die etwas zu sagen haben. Diese Woche eine kleine Premiere. Zum ersten Mal nämlich interviewe ich jemanden, der den gleichen Vornamen hat wie ich. Willkommen im Klartext, Nicoletta Della Valle.
Ja, merci vielmals, Nicoletta Cimino, für die Einladung. Für mich ist es so außergewöhnlich, von jemandem zu interviewt werden, der den gleichen Namen hat wie ich.
Nicoletta Della Valle, bis vor 2 Wochen seid ihr FEDPOL-Chefin gewesen, also genau Direktorin vom Bundesamt für Polizei. Kann man sagen, die oberste Polizistin. Am 31. Januar habt ihr euren letzten Arbeitstag gehabt. Seid ihr jetzt seit 2 Wochen in der Ferien?
Nicht wirklich. Ich bin einfach in einem anderen, Leben. Aber ich wollte nicht in den Ferien sein. Am 3. Februar habe ich angefangen für einen Wirtenfernkurs.
Eben, über das reden wir nämlich dennoch gerade. Ich werde mich aber schnell kurz vorstellen. Ihr seid 1961 in Bern geboren. Der Vater ist Süditaliener. Die Familie stammt aus der Nähe von Neapel. Eure Mutter ist Bernburgerin. Der Grossvater väterlicherseits hat auf der italienischen Botschaft in Bern gearbeitet. Die Grossmutter war Italienischlehrerin. Ihr habt die Schulen und das Gymi in Bern besucht. Dann, nach ein paar Umwegen, wo wir auch noch darüber reden, habt ihr ein Jus-Studium gemacht in Bern. Ein paar Stationen von eurem beruflichen Leben. Ihr seid beim Bundesamt für Umwelt, bei der Finanzdirektion der Stadt Bern, in der Geschäftsleitung der Universitären Psychiatrischen Dienste Bern. Dann seid ihr FEDPOL, also die sind auch noch beim FEDPOL gewesen, mal als stellvertretende Direktorin. Und am 1. August 2014 sind dann beim FEDPOL wirklich zu der Direktorin gemacht worden, haben dann angefangen. Ihr habt ein erwachsenes Kind und ihr wohnt in Bern. Habe ich etwas Wichtiges vergessen?
Ja, bevor ich stellvertretende Direktorin bei FEDPOL geworden bin, nach der Finanzdirektion der Stadt Bern, bin ich 7 Jahre im Generalsekretariat des EJPD, Justiz- und Polizeidepartement. Und dort bin ich auch unter anderem Teamleiterin vom Team, das damals der Inlandnachrichtendienst beaufsichtigt hat. Ja, dort hatte ich auch Gelegenheit gehabt, schon dann diverse Bundesrätinnen und Bundesräte, also Departementsvorsteher, zu beraten im Polizeidossier.
Jetzt gibt es eine Frage, die ich all meinen Gästen immer am Anfang stelle, das ist immer die gleiche. Nicoletta Della Valle, wo müssen wir eurer Meinung nach mehr Klartext reden?
An vielen Orten. Wenn ich nur eins darf sagen, also ich muss mich auch beschränken auf, auf einen Ort für mehr Klartext. Ich komme ja ursprünglich von links feministisch. Mhm. Also Offenheit für, auch für Leute mit Migrationshintergrund, für Flüchtlinge. Aber ich glaube, wir müssen mehr Klartext reden, dass man sagt, Leute, die hier herkommen in die Schweiz und kriminell werden, wir müssen es benennen und wir müssen da einfach klarer sein und auch strenger sein.
Mhm. Also mehr, dass die Leute auch Gesetze befolgen.
Wenn man in die Schweiz kommt und von allen Vorteilen vom reichsten Land von Westeuropa möchte profitieren, vom Frieden, vom Reichtum, von den guten Bedingungen, würde ich auch erwarten, dass man sich an unsere Gesetze hält. Und dazu gehört aber auch, dass man eben auch die Freiheiten, die unser Leben hier bietet, auch seiner Familie gibt. Beispielsweise, dass man seine Mädchen in Schwimmunterricht lassen kann, dass Frauen und Männer die gleichen Freiheiten haben. Ich weiss, dass das auch für Schweizer Frauen und Mädchen nicht durchgehend gilt, aber mindestens in der Theorie ist es so.
Mhm. Merci vielmals für den ersten Klartext. Wir werden sicher später auch noch über die ganzen Kontexte reden. Als ich euch eingeladen habe für einen Podcast, hat ihr mir gesagt, ihr kommt, aber die wollen nicht mehr reden, warum ihr nicht mehr beim FEDPOL seid. Warum wollt ihr nicht über das reden?
Ich habe mit meinem Departementsvorsteher, mit dem Beat Jans, wo mich direkt letzter Chef war, eine Vereinbarung, eine sogenannte Auflösungsvereinbarung. Und dort hat es eine Klausel drin, wo wir stillschweigen vereinbart haben. Und ich halte mich an Vereinbarungen.
Dann einfach eine Frage dazu. Was hat er am liebsten gemacht als FEDPOL-Direktorin?
Was habe ich am liebsten gemacht? Das ist eine schwierige Frage. Ich habe alles gerne gemacht oder fast alles gerne gemacht. Mhm. Ich glaube, was ich sehr gerne gemacht habe, ist die Übersetzungsarbeit vom Operativen ins Strategische und vor allem gegenüber der Politik. Mhm. Also die operative Arbeit übersetzt für die Politik, weil das Credo war immer, wenn die Politik uns nicht versteht, dann bekommen wir das nicht, was wir unbedingt brauchen, nämlich die Rechtsgrundlagen, die wir brauchen als Polizei im Rechtsstaat und die Ressourcen.
Ihr musstet Übersetzerin spielen für die Politik, unter anderem auch für die Vorsteher natürlich vom Departement, also vom EJPD, dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement. Da hatten ihr ganz verschiedene Bundesrätinnen und Bundesräte gehabt, die dafür sie gearbeitet haben. Mit wem hat er es am besten gehabt?
Ja, das ist jetzt noch schwierig zu sagen. Es waren alle so unterschiedlich gewesen. Es waren mit einer Ausnahme alles Frauen gewesen.
Ausser Christoph Blocher.
Alles aus verschiedenen Parteien. Und ich bin eigentlich immer ein bisschen, wie man auf Französisch schön sagt, à côté de la plaque. vor allem, Zusammenarbeit ist ja einerseits mit den Departementsvorsteherinnen und Vorsteher, aber auch mit ihrer Entourage, also mit den Leuten, die sie beraten, mit dem Generalsekretariat. Ich habe erlebt, dass man mich bei gewissen Gesprächen hat rausgeschickt, weil ich nicht in der richtigen Partei war. Ich habe aber auch erlebt, dass man mich sehr gefördert und auf mich gelost hat.
Wer hat mich am meisten gefördert?
Es hat zwei gegeben, die mich sehr gefördert haben. Der eine war Christoph Blocher. Das gehört mein links intellektuelle Umfeld nicht gern. Aber das ist so. Für ihn war nicht wichtig, wo ich politisch stehe, sondern für ihn war wichtig, dass es mir um die Sache geht und dass ich arbeite. Und das hat er auch geschätzt. Und dass ich auch keine Angst habe, dass ich meine Meinung sage, aber immer sachorientiert. Und wer die Sache vor der Polizei extrem gefördert hat, war Karin Keller-Sutter. Die hat auch immer Klartext geredet, wenn es um Polizeianliegen ging. Und sie hat für die Polizei in den 4 Jahren, wo sie die CJPD geleitet hat, hat sie 5 Polizeigesetze durchs Parlament gebracht. Das ist wirklich nicht nichts.
Mhm. Also sie hat quasi eure Anliegen gut vertreten in der Politik.
Sehr gut sogar.
Mhm. Wie hat er es persönlich gehabt mit diesen Leuten? Wie hat man es mit einem Christoph Blocher oder mit einer KKS?
Auch sehr unterschiedlich. Das ist natürlich, das eine ist, wenn sie auftreten, politisch, es sind Politikerinnen und Politiker. Ich habe KKS immer sehr bewundert für ihr Pokerface. Also, wenn sie sich tierisch aufgeregt hat, sie hat immer das Pokerface gehabt, das, was mir nie gelungen ist. Und darum bin ich auch nicht Politikerin geworden. Vom Christoph Blocher habe ich viel gelernt in der Führung. Also wirklich ein Patron, der einen Laden führt. Ich habe sehr viel gelernt. Ich bin, glaube ich, bei 7 Kaderschulungen beim Christoph Blocher gegangen. Aber ich muss sagen, ich habe von allen irgendetwas mitgenommen, gelernt. Also ich bin auch jemand, der immer lernen und der von allen lernen will, eigentlich egal aus welcher politischen Himmelsrichtung sie kommen.
Ihr habt jetzt vorhin selber gesagt, eure linke Entourage, linksfeministische, müssen wir ehrlich sagen, die SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga, der wäre ihr eigentlich am nächsten, oder, wenn es rein um die politische Einstellung geht.
Gut, Simonetta Sommaruga hat mich zur Direktorin von Fedpol gemacht. Also das schon, wobei im Nachhinein, oder ja, ich habe so während zwischen ihnen gesagt, das Polizeidossier war natürlich nicht ihr Lieblingsdossier. Aber ich glaube, das hat sie mir so nie gesagt, aber ich glaube, sie war froh, dass ich es gemacht habe. Und ihr da den Rücken freigehalten habe. Man darf nicht vergessen, in dieser Zeit zwischen 14 und 18, da waren die Terroranschläge in Frankreich, Charlie Hebdo, Bataclan. Und Simonetta Sommaruga war wirklich froh, haben wir den Lead übernommen, im Sinne, wir haben eine schweizweite Taskforce Terrorist Tracking gemacht. Wir haben probiert, politischen Druck von ihr wegzunehmen. Und das ist hat mit ihr sehr gut funktioniert.
Eben, also nach 4 Monaten, wo ihr Fedpol-Direktorin war, am 13. November waren die Terroranschläge in Paris mit dem Bataclan. Man hat das Gefühl, wenn man jetzt nicht drinnen ist im Business, sondern das vielleicht auch journalistisch anschaut oder einfach in der Gesellschaft, der islamistisch motivierte Terror, der ist gewachsen, da geht es immer wie mehr, auch wenn man in der Welt draussen schaut. Ist jetzt der islamistisch motivierte Terror die grössere Gefahr in der Schweiz als die Mafia?
Ich glaube, man darf das weder vergleichen noch gegeneinander ausspielen. Und der islamistisch motivierte Terror hat ja nicht erst im 14. angefangen.
Ja.
Also man hat 9-11 gehabt, da hat man in der Schweiz halt das Gefühl gehabt, das ist weit weg, das ist in den USA, es geht uns nichts an. Man hat verschiedene Anschläge in Spanien und in London gehabt. Aber spätestens mit Paris hat man halt gemerkt, dass es näher rückt und die Anschläge haben sich nachher wiederholt. Aber es hat natürlich auch Anschläge von rechts gegeben. Also München war einer gewesen, aber nachher auch Neuseeland war einer gewesen, Hanau, Halle, Deutschland. Also wir haben plötzlich gemerkt, okay, die Ideologie ist eins und der Terror ist das andere. Und ein sehr gescheiter Psychiatrieprofessor hat mir mal gesagt, häufig ist die Ideologie einfach der Vorwand für Gewalt auszuüben. Mhm. Ist der Vergleich mit der Mafia oder mit der organisierten Kriminalität, das ist schwierig, beides ist eine Bedrohung, aber in der Wahrnehmung ist natürlich der Terror für die Bevölkerung viel beunruhigender. Und Terror kann einem irgendwo treffen. Egal, also zu irgendeiner Zeit, zu irgendeiner, ja, man kann zur falschen Zeit am falschen Ort sein. Und Mafia, also wenn wir jetzt von italienischer Mafia reden oder organisierte Kriminalität, das wird in der Schweiz noch massiv unterschätzt. Wir sehen es ja noch nicht, das ist ja noch nicht auf der Strasse. Mhm. Und darum kann man nicht sagen, das eine ist weniger schlimm als das andere.
Es ist einfach ganz anders.
Ja.
Nicoletta Della Valle, als oberste Polizistin, was lernt man da über die Menschen?
Ja, man bekommt ein kleines verzerrtes Menschenbild. Und das habe ich dann manchmal im Privatleben gemerkt, wenn mir meine Familie gesagt hat, sie ist aber langsam ein bisschen paranoid. Also man sieht natürlich Kehrseiten von Medaillen oder wie Pink Floyd mal gesagt hat, the dark side of the moon. Und dann muss man aufpassen, dass man nicht nur noch solche Menschen sieht. Also dass man meint, alle seien so. Es ist eine Minderheit, die viel Schaden anrichtet. Also das heisst, man muss sich immer auch wieder das Menschenbild ein bisschen zurechtdrücken.
Ja.
Aber ich bin zum Glück eine sehr optimistische Person, weil sonst würde man wirklich so ein bisschen, es würde ein bisschen schräg. Aber es ist so, die Bilder bleiben auch. Nach Bataclan hatte ich Mühe gehabt, an Konzerte zu gehen, in geschlossenen Räumen. Also die Sachen verfolgen einem schon.
Ihr habt gesagt, ihr seid eine Optimistin und ihr habt auch optimistische Pläne. Ihr wollt eine Bar eröffnen in Bern.
Ja, ich will eine Kaffeebar. Ich will gerne eine Kaffeebar eröffnen in Bern, die verbunden ist mit einem Beratungsangebot. Also es soll ein Wohltätigkeitsprojekt sein und Kaffeebar ist mehr der Treffpunkt, aber ist auch der Spassfaktor für mich und die mitmachen. Im Moment ist es vor allem mein Partner und eine von meinen Freundinnen. Bar ist auch das, was Begegnungen ermöglicht, wo Begegnungen mit Leuten ermöglicht, die für uns wichtig sind. Und Bar ist natürlich nicht wohltätig. Also wer bei uns Kaffee, Wein, Bier oder Schnaps trinkt, wird normale Preise zahlen.
Mhm. Und das Beratungsangebot ist für Leute, die Mühe haben mit Behördendeutsch?
Ja, ich würde weitergehen. Das Beratungsangebot, das ist eigentlich ein bisschen entstanden aus meiner Erkenntnis, dass es unvorstellbar viele Leute gibt, die Mühe haben mit Schreiben und Lesen, nicht nur Behördendeutsch generell. Also, und zwar nicht nur Migrantinnen und Migranten, auch Leute, die hier in der Schweiz die Schule gemacht haben, Primarschule. Aber wenn die nachher ein Formular ausfüllen müssen oder eine Bewerbung schreiben oder einen Brief schreiben, dann stellt es an. Und ich stelle mir vor, dass wir solche Leute beraten, dass wir einerseits, wenn sie mit ihren Problemen kommen, sie beraten, wo sie herkommen, wo sie Lösungen finden, aber dass wir ihnen andererseits auch helfen, eine Bewerbung zu schreiben, dass wir sie coachen, wenn es darum geht, einen Lebenslauf zu machen, aber vielleicht auch einen Brief schreiben. Ich weiss, dass es solche Angebote schon gibt, zum Teil sind sie von Behörden, zum Teil sind sie von NGOs. Primär der Fokus bei den bestehenden Angeboten ist auf Migrantinnen und Migranten. Und mir ist einfach wichtig, das Angebot, das wir aufbauen wollen, ist für Jung, Alt, für Schweizerinnen, Schweizer, Migrantinnen, Migranten, egal. Also wirklich für die, die dann kommen.
Und habt ihr denn schon ein Lokal gefunden?
Wir haben noch kein Lokal gefunden. Wir sind erst am Verhandeln über ein Lokal. Das wird nicht ganz einfach. Vor allem die Lokal in der Innenstadt, da ist Miete nicht bezahlbar. Wir müssen ja dann anständig rechnen und schauen, dass wir mit dem Umsatz, den wir mit der Bar machen, auch unsere Fixkosten decken können.
Und ihr müsst es müssen den Patent machen, oder?
Und ich bin dran, den Fähigkeitsausweis zu machen. Also ich bin am Lehren für das Wirtepatent. Und es gibt zum Glück in Bern eine Gastronomie-Fernschule. Und ich bin jetzt seit dem 3. Februar mich am Vertiefen in diesen Sachen wie Lebensmittelrecht, Brandschutz, Gesamtarbeitsvertrag, Lohnabrechnungen und solche Sachen.
Ich bitte all meine Gäste, drei Lieder mitzunehmen, die ihnen etwas bedeuten, weil ich immer der Meinung bin, dass Musik, die ein Mensch hört, sehr viel über ihn aussagt. Ihr habt mir das erste Lied, das ihr mitbringt, heisst «Nur noch kurz die Welt retten», gesungen vom deutschen Tim Bensko. Warum das Lied?
Ja, das Lied hat mich eigentlich während meiner Karriere ein bisschen begleitet. Ich würde sagen, die letzten... Ja, seit ich im Generalsekretariat EJPD war, wo ich richtig viel arbeiten. Vorher habe ich, anfangs 30 habe ich vor allem Teilzeit gearbeitet und nachher irgendwann hat es einen Klick gemacht, da habe ich richtig viel gearbeitet. Und seit ich bei der Polizei arbeite, ist das natürlich auch ein bisschen das, was sich meine Familie manchmal über mich lustig macht. Dann bist du wieder am die Welt retten. Und es ist natürlich eben viel arbeiten, zu spät kommen, um zu Nacht, am Wochenende zu arbeiten, gar keine Zeit haben für die Familie, weil man muss arbeiten oder das Handy immer dabei haben.
Weil man noch schnell muss die Welt retten.
Weil man noch schnell muss die Welt retten. Oder eben all die Telefone, die natürlich kommen, immer erreichbar sind. Und das Lied von Bensko, das hat ja hervorragend auf die Situation gepasst.
Gut, hören wir rein.
Ich wär so gern dabei gewesen, doch ich hab viel zu tun. Lass uns später weiterreden. Da draußen brauchen sie mich jetzt. Die Situation wird unterschätzt. Und vielleicht hängt unser Leben davon ab. Ich weiß, es ist dir ernst. Du kannst mich hier grad nicht entbehren. Doch keine Angst, ich bleib nicht allzu lange fern. Muss nur noch kurz die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten. Und gleich danach bin ich wieder bei dir. Irgendwie bin ich spät dran. Fang schon mal mit dem Essen an, ich stoß dann später dazu. Du fragst wieso, weshalb, warum? Ich sag, wer sowas fragt, ist dumm. Denn du scheinst du nicht zu wissen, was ich tu. Eine ganz besondere Mission, lass mich dich mit Details verschonen. Genug gesagt, genug Information. Muss nur noch kurz die Welt retten. Zu dir. Noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten und gleich danach bin ich wieder bei dir. Die Zeit läuft mir davon, zu warten wäre eine Schande für die ganze Weltbevölkerung. Ich muss jetzt los, sonst gibt's die große Katastrophe. Merkst du nicht, dass wir in Not sind? Ich muss jetzt echt die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, wenn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148.713 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten und gleich danach bin ich wieder bei dir.
Das ist der Klartext heute mit der ehemaligen Fettballchefin, der Nicoletta Della Valle. Nicoletta Della Valle, euer Vater war Italiener, die Mutter Bernburgerin. Was habt ihr für eine Kindheit gehabt?
Einerseits eine privilegierte, also Bildungsbürgertum.
Eben, ihr seid ein akademischer Haushalt
gewesen. Es war ein akademischer Haushalt gewesen. Meine Mutter ist aus gutem Haus gekommen, also keine finanziellen Schwierigkeiten. Aber es ist gleich, ich würde jetzt nicht sagen, es war Judy Hui und einfach gewesen. Ich bin sehr streng aufgewachsen, ich habe eigentlich nichts dürfen. Mhm. Also im Zweifel war Nein gewesen. Mein Vater, das kann ich sagen, weil er nicht mehr am Leben ist, mein Vater ist hat so zu dieser Generation Italiener gehört, die überangepasst war, obwohl er schon in der Schweiz geboren ist. Also eigentlich zweite Generation war.
Er war eigentlich der Segundo.
Ja, ohne eine klassische Migrantenkarriere mit dem Grossvater, der auf der Botschaft gearbeitet hat. Aber er war wirklich wie überangepasst. Man hat mit uns daheim nicht Italienisch geredet. Ich habe nur mit der Grossmutter ein bisschen Italienisch geredet und im Gimmer Italienisch gelernt, was ich immer sehr bedauert habe, weil ich jetzt einfach einen grauenhaften Akzent auf Italienisch habe. Er hat, und in den 60er, 70er Jahren war es natürlich schon so gewesen. Mein Vater hat sich 3 Monate vor meiner Geburt eingebürgert und ihm hat man nachher immer Papierli-Schweizer gesagt. Also die Italiener waren in den 60er Jahren das gewesen, wo andere Migranten heute sind. Mir hat man in Prima, aber vor allem auch in Sekt, Schinkingen nachgerufen. Also das ist schon nicht ganz easy gewesen, abgesehen davon, dass ich eben nachher nach der Schule immer sofort nicht miteinander in die Beiz gehen, jassen, so mit 16. Die Lehrer, die gefunden haben, du bist nicht aus gutem Haus, du gehörst nicht in Gimmer, die Noten immer eher gegen oben angepasst und nicht gegen oben, das ist nicht immer nur lustig gewesen.
Und trotzdem seid ihr nachher an Gimmer?
Ich bin nachher an Gimmer. Also meine Mutter hat mich sehr unterstützt, denn, was geheissen hat, keine Empfehlung für einen Untergimmer. Das hat es dann in Bern noch gegeben. Dann habe ich auch die Prüfung gemacht. Und dann bin ich Untergimmer und dann bin ich in Gimmer und dann bin ich immer so hepp-klepp durchgekommen. Ich habe, glaube ich, auch als Protest gegen alle, gegen die Lehrer, gegen meine Eltern, wirklich nur das Minimum gemacht, also eigentlich nichts. Und habe dann knapp Matur geschafft.
Wenn ihr sagt, eben, euer Vater war sehr assimiliert oder überassimiliert, also hat Italien, die italienische Kultur, hat das gar nicht so eine Rolle gespielt bei euch?
Ja, überhaupt nicht, ausser beim Essen. Ausser beim Essen. Meine Mutter hat einmal im Jahr selber Lasagne machen und da hat er ganz strenge Massstäbe gehabt. Gewisse so Schweizer Gemüse habe ich gar nicht gekannt, bis etwa 25.
Zum Beispiel Rosenkohli,
oder? Ja, das sowieso nicht. Das hat es nie gegeben bei uns daheim. Oder Schwarzwurzel, das habe ich nicht einmal gewusst, was das ist. Und nachher eben beim Essen hat es schon sehr strenge Regeln gegeben, auch von meiner italienischen Grossmutter. Also an ein Sugo Napoletano geht tut man einfach keine Zwiebeln und keine Rüebli, das ist verboten. Also die Essregeln schon, das war italienisch gewesen, aber das ist auch, ja, und italienische Opern. Bei uns daheim hat man sehr viel italienische Opern gehört.
Mm-hmm. Ihr zeichnet jetzt ein Bild von einem strengen Elternhaus, die sind dann Heppklepp eben durch das Gymi gekommen und dann habt ihr ein paar Sachen ausprobiert, oder? Also ihr seid, das war nicht ein gerader Weg, wo ihr seid gegangen. Ihr habt zum Beispiel, glaube noch während dem Gymi eine Aufnahmeprüfung machen, um Krankenschwester zu werden.
Genau, das hat dann noch geheissen, Krankenschwester.
Genau, jetzt wäre es diplomierte Pflegefachfrau.
Genau, ja. Ich glaube, das ist schon, ja, das ist so, ich wollte immer abbrechen vor dem, im letzten Jahr. Und dann ist Lindenhof, ist so die renommierte Krankenschwester damals, Ausbildung zu Bern gewesen. Und ich habe hier Prüfung bestanden, aber zum Glück hat die Schulleiterin dort mir gesagt, ja, jetzt geht ihr bitte zuerst die Matur machen und nachher kommt ihr dann wieder, was ich natürlich nachher nicht gemacht habe. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen für meinen Vater zu ärgern, weil für ihn ist natürlich das Ziel, wenn schon Ärztin, aber sicher nicht Krankenschwester.
Mhm. Jetzt seid ihr aber, ihr seid jetzt studierte Juristin, also hat er ja dann gleich dort etwas gemacht, was er sich auch gewünscht hat.
Gut, er ist ja nicht Jurist geworden. Seine Eltern hätten sich das gewünscht. Er war Geologe gewesen.
Hat aber auch Jura studiert, oder, in Italien?
Ja, ein Jahr hat er müssen. Juristin war so eine Notlösung gewesen. Ich habe zuerst tatsächlich, also zuerst bin ich weg. 3 Tage nach der Matur bin ich weg. Also die Matur habe ich eigentlich am Schluss gemacht. Das war so wie mein Ticket in die Freiheit. Wenn ich die Matur habe, dann gehe ich weg. Und ich bin dann auch weg gewesen. Ich bin im Kibbutz gewesen. Das war so meine Befreiung gewesen. Ich habe im Kibbutz gearbeitet. Ich habe die Sprache gelernt. Und eigentlich gar nicht mehr zurückkommen. Und dann bin ich dann gleich zurückgekommen und bin servieren. Und dann habe ich angefangen Medizin zu studieren. Fragt mich nicht, aus welchen Gründen. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich in den Naturwissenschaften dermassen unbegabt bin, dass ich dann bei den Zuckerarten aufgegeben habe. Dann bin ich wieder servieren und dann bin ich an Maturandenkurs in Biel. In Biel, ein Lehrersemmer, und zwar auch nicht aus hehren Motiv, sondern ich habe einfach geschaut, das ist die kürzeste Ausbildung, wo man Geld verdienen kann. Und das ist 2 Jahre gegangen, aber das habe ich auch nur ein halbes Jahr gemacht.
Und dort hat er aber auch Schule in der Region, Zbrück und Biel.
Genau, da musste man von Anfang an Schule geben. Das Gute daran ist, man sieht sofort von Anfang an, was man sich einlässt. Ich hatte Kinder sehr gerne, aber das, was man beibringen musste, in dieser Zeit, habe ich überhaupt nicht lustig gefunden. Und nachher, nach einem halben Jahr habe ich auch das wieder aufgehört. Ihr könnt euch vorstellen, meine Eltern haben das nicht lustig gefunden. Die Lehrer haben es auch nicht lustig gefunden. Man hat mir gesagt, du hast kein Sitzleder, aus dir wird wirklich nichts. So ein Bomo von meinem Vater war, du wirst Bürstenbinderin. Und eben zwischendurch bin ich immer servieren. Und als ich das nachher alles abgebrochen hatte, bin ich dann putzen. Ich weiss nicht, ich habe alle Jobs schon gemacht. Mikrotretör putzen, WC putzen, Fabrik, Sekretärin. Ja, das sind all die Jobs, die ich gemacht habe. Und während dem Servieren hatte ich nachher nicht die Erleuchtung, aber das Gefühl, Jus wäre das, weil dann kann man denen, die schlecht behandelt werden in der Gesellschaft, das habe ich viel gesehen im Service, kann man helfen. Und darum habe ich nachher Jus studiert. Aber auch nicht, ich gebe zu, auch nicht mit grosser Begeisterung.
Aber dort hat es wie einen Auslöser gehabt, dass ihr gesehen habt, oder? In der Restauration ist ja recht hierarchisch. Also da gibt es die Leute, die Teller putzen und die Leute, die das Restaurant vielleicht gehört. Und da hat es eine riesige Hierarchie und die werden ja nicht immer gut behandelt.
Das ist so die Hackordnung, die ich gesehen habe. Zu Bern an der Front, da ist... Also Schweizerinnen und Schweizer haben dort schon gar nicht gearbeitet. Ich war die Einzige gewesen. Und in Hakonik, der spanische Chef des Services, war zuoberst gewesen. Und dann noch der Tamil zuunterst. Mm. Und da habe ich auch gesehen, wie man da die Leute behandelt. Also das Jus-Studium war wirklich so ein bisschen aus, sage jetzt, Robin Hood-Motiv raus gewesen. Aber eben Jus ist nachher, Teilvorlesungen habe ich super gefunden, vor allem öffentliches Recht, Staatsrecht. Und Teilvorlesungen waren furchtbar gewesen. Ich habe auch Jus eigentlich, so nach 2 Jahren habe ich einen Maskenbildnerkurs gemacht und dachte, Maskenbildnerei wäre ja noch super. Aber als man nachher gesagt hat, ich müsste noch eine Coiffeur-Lehre machen, habe ich gefunden, also gut, jetzt tun wir einfach Jus fertig studieren. Und das habe ich dann auch gemacht.
Ihr habt es vorhin angesprochen, ihr seid nach Israel als sehr junge Frau, ihr redet auch fließend Hebräisch, über das reden wir gerade. Zuerst aber das zweite Lied, das ihr habt mitgebracht, nämlich vom Toto Cutugno L'Italiano. Warum das Lied?
Ja, das Lied, das ist, also der Toto Cutugno ist ja leider gestorben, das ist die Generation von meinem Vater. Wieso nicht? Das Lied ist einfach beschwingend. Das Lied, das habe ich aber gehört, wenn ich mit dem, also ich habe erst sehr spät mir ein eigenes Auto gekauft und mein zweites Auto, das ich immer noch habe, ist ein Cinquecento Abarth. Und das ist das Lied, das man spielt, wenn man mit abgeladenen Fenstern in einer Lautstärke durchs Quartier fährt. Da ist aber meine Tochter, als sie noch jünger war, neben mir gesessen, hat sich ein bisschen geschämt. Aber das ist das Lied, das einfach so aus dem Herzen, so aus dem Herzen kommt, wo einem einen guten Laum macht, wo ganz viel sagt über die Italianità.
Buongiorno Italia, buongiorno Maria. Oder?
Genau, ja, wobei das Religiöse ja mir völlig abgeht. Aber es ist so, ja, Sono un Italiano, das ist wirklich das ist wirklich eins von meinen Liedern. Ich habe ja viel mehr als 3 Lieder geschenkt, weil ich mich nicht habe entscheiden konnte.
Das ist auch wieder typisch, oder?
Genau.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. E un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti. con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Che non si spaventa con la crema da barba, la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi vero. Sono fiero, sono un italiano, un italiano vero.
Willkommen zurück im Klartext, heute mit der ehemaligen FEDPOL-Chefin, der Nicoletta Della Valle. Frau Della Valle, ihr habt vorhin gesagt, ihr seid ziemlich jung nach Israel, irgendwie 3 Tage nach dem Ende des Gimer habt ihr gefunden, ich gehe jetzt.
Ich war aber schon vorher in Israel gewesen. Ich war mit 17 während der Sommerferien schon mal in einem Kibbutz gewesen, im Norden, bei Tashita. 3 Wochen und bin auch allein herumgereist. Also ich durfte nur gehen, weil ich mit einer Reisegruppe gegangen bin. Mhm. Und bin aber nachher in Israel mit Autoshop allein herumgereist. Das haben meine Eltern natürlich nicht gewusst. Und nach der Matur bin ich wieder nach Israel. Es hat einfach etwas gegeben, das mich angezogen hat, für dorthin zu gehen. Ich habe viele Bücher gelesen, also angefangen mit der Anne Frank. Alle Bücher über den Holocaust, aber auch alle Bücher über die Staatsgründung von Israel, über die Geschichte von Israel. Und dann bin ich in der Kibbutz, in der Wüste, im Negev, Revivim, der Kibbutz von Golda Meir. Und nachdem ich eben meine Gimmerzeit lang eigentlich gehört habe, dass aus mir nichts wird und sie eigentlich nichts können und ohne gute Noten, dass wirklich einfach nichts wird. Im Kibbutz, das ist so ein bisschen Erweckungserlebnis gewesen. Dort habe ich zuerst mal gehört, dass ich gut arbeiten kann, dass ich begabt bin in Sprachen. Dort musste ich mich aber natürlich auch durchboxen. Ich war allein dort. In Israel dann hat man noch eben, da ist man mit Autostopp rumgefahren. Ich war viel zu Jerusalem, in Tel Aviv, mit Autostopp gereist. Also da muss man schon die Ellbogen draus haben, um sich zu behaupten. Aber Israel hat ganz viel dazu beigetragen, was ich heute was ich geworden bin und was ich heute bin.
Was denn? Was hat es gemacht? Hat es mich gestärkt? Oder
es hat mich unvorstellbar gestärkt. Es hat mich gestärkt, es hat mir Selbstbewusstsein gegeben. Ich habe eine Wertschätzung bekommen, wo ich wirklich in der Schweiz, in Bern, also ich bin ja mit 18,5 nach Israel, wo ich vorher so nicht erlebt habe oder vielleicht auch nicht wahrgenommen habe. Und dort habe ich sie wahrgenommen. Es war mir sehr wohl gewesen dort. Ich habe mich aufgenommen gefühlt. Und Israel hat, ja, das habe ich aber erst im Nachhinein gemerkt, Israel hat ein paar Parallelen mit Italien, also mit der Art, wie die Leute sind. Also erstens sind die Leute unvorstellbar laut. Das ist ähnlich in Süditalien, Neapel zum Beispiel. Die Leute sind ungeduldig. Das bin ich auch, und das ist in Italien auch so. Also ich habe mich einfach sehr daheim gefühlt.
Ihr habt vorhin gesagt, mit der Religion habt ihr nichts am Hut, aber ihr habt euch dort eine Zeit lang überlegt, zum Judentum zu konvertieren.
Ich wollte konvertieren, und zwar aus Neugier, aus Interesse, aus Faszination. Ich habe mit der Religion wirklich nichts am Hut. Ich bin doppelkonfessionell aufgewachsen. Meine Mutter hat das Gefühl, das ist eine gute Idee, in beide Unterricht gehen, katholisch und protestantisch. Ich hatte eigentlich eine Overdose und bin mit 16 zur Kirche austreten. Und ich hätte wirklich wollen konvertieren. Ich wäre sogar bereit gewesen, in einen religiösen Kibbutz zu gehen für diese Zeit. Aber wirklich aus Neugier und aus Faszination für die Religion und für die Regeln. Mhm. Und was mich nachher eigentlich abgehalten hat, ist schon wieder der Trotz, den ich offenbar immer hatte, der mich vielleicht manchmal schon gerettet hat, wo ich gemerkt habe, ja, wenn man mich nur akzeptiert, wenn ich konvertiert bin, dann wollte ich das nicht.
Ja, also oder, das ist auch sehr streng, wenn man zum Judentum konvertieren will. Da muss man sich richtig, richtig reinlegen und richtig Mühe geben.
Ja, das ist ja eigentlich eine von den wenigen Religionen, die nicht missioniert.
Ja.
Im Unterschied zu den Christen und zu den Muslimen ist es nicht eine Religion, die sagt, kommt alle zu uns. Mhm. Sondern im Gegenteil, sie grenzen sich sehr ab. Das hat es wahrscheinlich für mich mit Jungen sehr attraktiv gemacht. Es hat meine Neugier geweckt, ich habe mich damit befasst. Aber schliesslich ist es dann nicht zu dem gekommen.
Warum seid ihr eigentlich nicht in Israel geblieben?
Aber ein Grund war, dass die Hürden, wenn man nicht jüdisch ist, recht hoch sind, wenn man studieren will. Immer dann. Es sind dann schon Unterschiede gemacht worden, obwohl ich in einem sehr säkularen Kibbutz war. Also Revi Wim war dann ganz und gar nicht ein religiöser Kibbutz. Und die Hürden noch zum Studieren in einer fremden Sprache, auch wenn ich gut Hebräisch konnte, was heute nicht mehr der Fall ist. Die Hürden waren doch sehr hoch. Ja, irgendwann habe ich gemerkt, nur Landwirtschaft lenkt mir dann doch nicht. Erstens schmerzt es an den Knien und dann lenkt es wie nicht. Und es hat verschiedene Gründe gegeben, dass ich gesagt habe, gut, ich gehe zurück in die Schweiz studieren. Und wahrscheinlich die Überlegung von Medizin war, das kann ich nachher überall brauchen.
Mhm. Die Liebe oder die Zuneigung zu Israel, wenn man jetzt sieht, was seit dem 7. Oktober 2023 passiert ist, oder wo der Hamas, die Hamas-Terroristen Israel angegriffen haben mit dieser Geiselnahme. Also mehr als 1200 Menschen sind gestorben, sind umgebracht worden. Das ist echt der grösste Massenmord an Juden seit dem Holocaust. Das muss man sich mal vorstellen. Und die 250 Geiseln, die sind genommen worden. Wenn man das so mitverfolgt in dieser Lage, dass man eben das Land auch gut kennt, wo dort hat gelebt, wie ist das gewesen? Wie tut ihr das verfolgen? Wie schaut ihr auf das?
Also es macht einem ein bisschen fertig. Also erstens, wenn man in einem Kibbutz in der Wüste war, dann kann man sich auch nur im Ansatz vorstellen, wie das gewesen sein muss. Und nachher erlebe ich natürlich jetzt wieder den Antisemitismus, den ich schon im Gymnasium erlebt habe, muss ich sagen. Der war immer da gewesen. Der war immer da gewesen in der Schweiz. Und wie der jetzt aufbricht, in ganz Europa, das macht mich wirklich fertig, das macht mich zornig. Dass der einfach nie weggeht. Natürlich, ich bin realistisch, ich weiss, der war immer da gewesen und der wird wahrscheinlich immer da sein. Darum brauchen die Jüdinnen und Juden auch Israel. Aber das macht mich wirklich sehr zornig. Ich habe ja als Football-Direktorin bin ich zum Teil für Bundesberner Verhältnis schon sehr deutlich geworden. Ich wäre gerne noch deutlicher geworden. Ich habe das, was ich schon mit jung gemacht habe, im Gymnasium gemacht habe. Ich habe nach dem 7. Oktober wieder einen Davidstern angefangen zu tragen. einfach als Zeichen. Und wenn mich die Leute gefragt haben, warum machst du das, ist meine Antwort, und das ist immer noch die gleiche, sagt, ich wollte einfach, ich habe mich entschieden, auf welcher Seite von Geschichte sie will stehen. Mhm. Weil es ist wirklich, aber es tut mich befremden, auch jetzt wieder, wenn man die drei Geiseln, die aussehen wie die Opfer von Auschwitz,
die vor einer Woche sind freigelassen worden sind,
und man liest in der NZZ, es hat einen Aufschrei und Entsetzen gegen Israel. Und wo ist der Aufschrei zu Europa? Wo ist der Aufschrei zu Europa? Wo ist der Aufschrei in der Schweiz? Ich sehe keinen. Und das macht mich unvorstellbar hässig.
Frau de la Valle, das letzte Lied, das wir heute hören, das ihr habt mitgenommen von diesen Filmen, die ihr mir habt vorgeschlagen habt, passt, finde ich gerade sehr gut. Es ist nämlich die israelische Nationalhymne, die Hatikva. Die Hoffnung heisst es, das habe ich nicht gewusst. Und was ich auch nicht gewusst, das habe ich heute herausgefunden, wenn wir schon reden von Parallelen Israel, Italien. Die Melodie von der israelischen Nationalhymne kommt eigentlich von einem italienischen Lied, La Mantonava aus dem 16. Jahrhundert, von einem italienischen Komponist, den ich nicht kenne, Giuseppe Cenci. Also dort wieder eine Parallele. Die israelische Nationalhymne, warum das Lied?
Weil das etwas ist, wo die Israelis immer wieder singen, also die haben einen anderen Bezug zu ihrer Nationalhymne. Ihr Land gibt es noch nicht so lange. Ihr Land ist dorthin, wo sie sich gerettet haben nach dem Zweiten Weltkrieg. Ihr Land ist dort, wo sie hergehen, wenn sie sich in allen anderen Ländern auf der Welt bedroht fühlen. Man darf ja nicht vergessen, dass in ganz vielen Ländern im Nahen Osten, wo es vielleicht vor 50, 100 Jahren noch jüdische Bevölkerung gab, die sind überall vertrieben worden. Ihr Land ist Israel und darum haben sie auch einen anderen Bezug zu ihrer Nationalhymne. Ich habe mir dann, als ihr gefragt habt, wegen der Lieder, habe mir auch überlegt, ob ich euch ein Klezmer-Stück gebe, weil wenn ich Klezmer höre, wenn ich die Tänze höre, ich habe schon früher, ich habe immer müssen rennen, wenn ich das gehört habe, fragt mich nicht, wieso. Und bei Hatikva ist es ähnlich, aber es ist heute ein wichtigeres Lied denn je.
Danke für das Gespräch, Nicoletta de la Valle.
Merci auch.
Klartext, der Aschur-Talk. Jederzeit zum Nachhören auf aschur.ch und auf allen gängigen Podcast-Portalen. Klartext wird euch präsentiert von Klaus und Kappeler AG in Brück, eurem Photovoltaik-Spezialist. Ob Planung, Neuinstallation oder Unterhalt, alles aus einer Hand für eine leistungsstarke PV-Anlage. Mehr unter g-k.ch.